SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Marie Gedin an diesem historischen Tag. Und man muss ja extrem sparsam sein mit dem Begriff historisch. Aber wann, wenn nicht heute, ist es historisch? Wenn nach 2 Jahren und 6 Tagen die letzten noch lebenden Geiseln aus den Händen der Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen nach Hause kommen. Es ist der Moment, auf den ein ganzes Land hingefiebert hat. Ein Moment, den Zehntausende in Tel Aviv feiern. Aus Tel Aviv gibt uns Julio Segador einen Überblick.
Am Morgen und im Laufe des Vormittags waren alle 20 noch lebenden Geiseln, die 738 Tage in der Hand der Terrororganisation Hamas waren, in 2 Gruppen nach Israel zurückgekehrt. In einer Militärbasis in einem Kibbutz unmittelbar am Gazastreifen trafen sie zunächst ihre Angehörigen, bevor sie medizinisch untersucht wurden. Danach wurden sie mit Hubschraubern in unterschiedliche Kliniken nach Tel Aviv gebracht. Landesweit jubelten die Menschen an Straßen und auf Plätzen. Vor allem am sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv kannte die Freude keine Grenzen. Zehntausende jubelten und tanzten, als die Meldung einging, dass die ehemaligen Geiseln an das Militär übergeben worden waren. Unterdessen wurden wie verabredet auch die ersten palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Sie wurden lautstark in Ramallah von Familienangehörigen, Freunden und Sympathisanten in Empfang genommen.
Während die Menschen nicht nur in Israel die Rückkehr der lebenden Geiseln feiern und hoffentlich mit der Rückkehr der Leichen der übrigen Geiseln zumindest richtig trauern können, hoffen die Menschen in Gaza vor allen Dingen auf Hilfe. Uwe Gräbe, Nahostreferent der evangelischen Mission in Solidarität in Stuttgart, heute früh in SWR aktuell zur Frage, wie Menschen im Gazastreifen jetzt akut geholfen werden kann.
Diese Menschen, die an dem Krankenhaus am Ahli Arab Hospital arbeiten, die haben praktisch 2 Jahre nonstop durchgearbeitet, haben Operationen durchgeführt ohne Betäubung, haben mit einem Minimum an Medikamenten gearbeitet, haben 5 Treffer von Geschossen eingesteckt und immer weiter gemacht. Das ist unglaublich bewundernswert. Und selbst am letzten Donnerstag, als der Deal abgeschlossen ist, sind nochmal 60 Menschen eingeliefert worden, die Verwundungen aus diesem Krieg davongetragen haben. Zur gleichen Zeit kam aber auch schon ein Hilfstransport der WHO dort rein mit dem Allernotwendigsten, mit Medikamenten, mit Ausrüstung, die man für Traumabearbeitung braucht und dergleichen mehr. Ist natürlich die Hoffnung, dass jetzt mehr kommt. Wir wissen, es stehen Hilfsgüter bereit. Aber die kommen ja in ein völlig verwüstetes Gebiet. Es sind keine Wasserleitungen mehr da. Die Abwässer versickern irgendwo im Boden. Wie man unter diesen Bedingungen überhaupt weiterarbeiten kann, ist eine unglaublich herausfordernde Frage.
Wie es weitergeht im Gazastreifen, auch das wird in Ägypten besprochen werden, wenn heute Nachmittag das von US-Präsident Trump ausgehandelte Friedensabkommen unterzeichnet wird. Ein historischer Tag im und für den Nahen Osten. Und vielleicht ist Donald Trump ja mit diesem Tag tatsächlich ein Stückchen näher an den Friedensnobelpreis gerückt. Das werden die nächsten 362 Tage zeigen. Dann öffnen sich wieder die, Achtung, historischen Türen in Oslo. Und der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees verkündet den oder die Geehrten. Heute haben sich noch einmal in der diesjährigen Nobelpreissaison die Türen in Stockholm geöffnet. Der Wirtschaftspreis des Nobelkomitees geht an 3 Männer, an den israelisch-amerikanischen Wissenschaftler Joel Mokyr, an den Franzosen Philippe Aguillon und den Kanadier Peter Howitt. Sie haben über Wirtschaftswachstum geforscht, das auf Innovation beruht. Und natürlich wissen Nobelpreis-Fans wie Donald Trump, dass die Auszeichnung für den Wirtschaftsnobelpreis als einzige nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht, was aber dem Ansehen des Preises wenig Abbruch tut. In Deutschland müht sich die Regierung angesichts der Weltlage um das Ansehen der Bundeswehr bzw. eines neuen Wehrdienstes. Und da sind die Parteien verschieden optimistisch, ob sich denn genug junge Menschen freiwillig melden werden. Jetzt scheint es einen neuen Vorschlag zu geben. Im Gespräch ist ein Losentscheid. Oliver Neuroth in Berlin, was ist darüber bekannt?
Erstmal, dass es nur eine Idee ist, die von Fachpolitikern von CDU, CSU und SPD diskutiert wird. Das heißt also, es ist bislang nicht sicher, dass ein Losverfahren kommt. Und dann gibt es auch viele Gedankenspiele, an welcher Stelle gelost werden könnte. Also ob es darum gehen könnte, dass 18-Jährige zur Musterung ausgelost werden, wenn nicht genügend freiwillig Wehrdienstleistende zusammenkommen. Oder ob es beim Plan bleibt, dass ab Mitte 2027 alle 18-Jährigen zu einer Musterung müssen und dann gelost werden würde, wer von denen auch wirklich zur Bundeswehr muss, für den Fall, dass es nicht genügend Freiwillige gibt.
Oliver Neuroth aus Berlin über die Diskussion um einen neuen Wehrdienst. Und wenn es einen dann erwischt und man auf der Stube sitzt, dann hilft vielleicht ein gutes Buch. Am Mittwoch geht die Frankfurter Buchmesse los und das ist eine gute Nachricht, auch für unsere kleinen grauen Zellen, denn Lesen bildet nicht nur, Lesen macht das Hirn so richtig heile. Leseforscherin Andrea Bertschi-Kaufmann kann das besser erklären, was nämlich im Gehirn passiert, wenn wir lesen.
Wir erkennen Buchstaben, ordnen denen Laute zu, erkennen Wörter, ordnen denen Sinn zu. Wir erkennen Zusammenhänge im Text, sogenannte Kohärenz. Wir beziehen das, was wir gelesen haben, auf eigene Erfahrungen, aber auch auf die Welt außerhalb des Textes. Wir erkennen in einem Text, worum es möglicherweise fortlaufend gehen wird. Und wir haben Erwartungen in Bezug auf das Nächstfolgende. Diese Erwartungen müssen wir überprüfen beim Lesen, um nicht irre zu gehen, in die falsche Richtung zu gehen. Also ständig geht es darum, Hypothesen zu bilden, diese aber auch zu überprüfen. Wir müssen einen Text beurteilen auf dessen Wahrheitsgehalt oder Authentizitätsgehalt. Wir müssen also kritisch lesen. Wir müssen Texterfahrungen einordnen in das, was wir bereits kennen und uns angelesen oder was wir gelebt haben. Also es sind ganz viele Teilprozesse, die letztlich dazu führen, dass Leser Leser sind und Leserinnen Leserinnen sind.
Fokus Südwest.
Nach der Flutkatastrophe bekommt der Landkreis Ahrweiler noch einmal Millionenhilfe vom Land für den Wiederaufbau. Konkret 63 Millionen Euro. Damit sollen unter anderem Brücken und zwei Sportplätze wiederhergestellt werden. SWR-Reporter Martin Gärtner berichtet.
Fast 15 Millionen Euro werden für die Wiederherstellung des zerstörten Kurparks in Bad Neuenahr ausgegeben. 12 Millionen Euro bekommt die Stadt Sinzig für den Neubau von zwei Fußgängerbrücken. Geld gibt es außerdem für den Wiederaufbau der Bachemer Brücke und der Kurgartenbrücke, der Don Bosco Förderschule und der Kita St. Laurentius in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie für ein provisorisches Ersatzgebäude des Lebenshilfehauses in Sinzig. Liers bekommt ein neues Gemeindehaus.
Von der kommunalen Politik kommen wir zu den kommunalen Grünflächen und damit auch doch zu etwas sehr Konstruktivem, nämlich der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn. Ein 8 Kilometer langes grünes Band zwischen den beiden Gemeinden im Nordschwarzwald, die ja bislang vereint waren in tiefer und gut eingeübter Konkurrenz. Aber siehe da, die Macht der Blumen, Blüten, Sträucher und Wiesen hat Frieden auch in diese Region gebracht. 482.000 Besucherinnen und Besucher später gibt es ein neues Wir-Gefühl, sagt der Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf.
Wir haben jetzt ein Projekt, auf das beide Kommunen und beide Städte und Gemeinden gemeinsam stolz sind. Ich glaube, das ist eben dieses Geheimnis, dass jetzt die Freudenstädter und die Baiersbronner gleichzeitig auf einen Punkt hingearbeitet haben und es zu diesem Wir-Gefühl dann auch geführt hat.
Versöhnliche Töne also nicht nur in der großen, weiten Welt, sondern auch hier bei uns im Schwarzwald. Dass die Polizei immer mal wieder E-Scooter-Fahrerinnen oder Fahrer anhält, das ist an sich nichts Neues. Aber in Alzey gab es dann doch noch mal was Besonderes für die Polizei. Eine Mutter, die ihren 4-jährigen Sohn mit einem Fahrradschloss am E-Scooter angekettet hatte. Frage an SWR-Kollegin Vanessa Siemers, wie kommt man auf so eine Idee?
Der Polizei hatte die Mutter auf jeden Fall erzählt, dass sie so verhindern wollte, dass ihr Kind während der Fahrt vom E-Scooter fällt. Deswegen hatte sie sich offensichtlich dazu entschlossen, den Kleinen einfach mit einem Fahrradschloss am Lenker festzumachen. Die Polizisten aber fanden die Idee nicht ganz so gut und ließen sich von der Mutter die Papiere zeigen. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Frau Drogen genommen hatte. Außerdem hatte der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen und kein Versicherungsschutz. Die Polizei hat nun Strafanzeige gegen sie erstattet.
Und dann war da noch
die Möglichkeit des Eskapismus. Und wem da das Lesen nicht reicht, der kann ab heute die weltweit größte Mond- und Mars-Analogmission verfolgen. Das hat nichts mit Analogkäse zu tun. Nein, von heute an simulieren Teams an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, wie der Alltag auf dem Mond oder dem Mars aussehen könnte. Hobbyastronauten und Universitäten gehen damit sehr viel Eifer dran, sind da auch schon richtig weit. Es sind gute Sachen zustande gekommen. Raumanzüge für die echte Raumfahrt wurden noch verbessert. Aber es scheint auch ein bisschen ein großes Abenteuer zu sein. Und warum auch nicht? Meine Großmutter hat immer gesagt, Hauptsache weg von der Straße.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.